war super.
Tage besoffen. Das ist ja
unfassbar. Hallo, liebe Fußballassis und Freunde des Murmeltiers und herzlich willkommen zur Borussia Explained Caster Class. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Ich bin Möppi und bei mir ist der liebe Marc. Hallo Marc.
Hi.
Die es beste, ist wie immer.
Ja, die beste Laune lässt grüßen.
Wie war das damals, nachdem wir irgendwie 7-0 gegen Stuttgart verloren haben unter Fronzek? Es ist wie immer, Gladbach kassiert in jedem Spiel 3 Tore. Jetzt ist es ist wie immer, Gladbach führt nicht 2-0 zur Pause und wir verlieren das Spiel.
Am liebsten würde ich jetzt hier einfach eine Stunde lang weinen und mich in Selbstmitleid reinfressen, aber es hilft ja auch alles nichts. Lass uns ein bisschen über das Spiel quatschen, oder?
Ja, es ist wirklich unschön, aber wir machen es trotzdem. Wir machen jetzt gemeinsam Trauerbewältigung. Und die beginnt wie immer natürlich mit der Aufstellung. Moritz Nikolas im Tor, dann auf den Außen Luca Netz und Joe Skelly, Marvin Friedrich und Nico Elvedi in der Innenverteidigung. Wir haben in einem 4-4-2 gespielt. Auf den beiden Sechserpositionen waren Manu Kone und Rocco Reitz, auf den Außen rechts Franck Honorat und links Robin Hack und vorne Jordan und Alassane Player. Und ja, wir haben eben schon im Vorgespräch festgestellt, 4-4-2, also so richtig gut funktioniert hat das nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen gewundert. Also Augsburg spielt ja, ist ja so ein bisschen, als wäre Steffen Baumgart nach Augsburg gegangen irgendwie. Also spielen auf einmal Raute und versuchen hoch zu pressen. Hat sehr viele Elemente von der Raute von Rose damals bei uns auch. Nur, dass wir eben häufig mit dem Außenverteidiger auf den Außenverteidiger gepresst haben und das hat Augsburg halt von der Acht weggemacht, also aus dem Zentrum nach außen gepresst. Und ja, im Ballbesitz waren wir ja so 4-2-3-1 eher Player mit allen Freiheiten gefühlt hinter Jordan. Aber also gegen Ball, da werden wir mit Sicherheit gleich nochmal intensiver drüber sprechen müssen. Das 4-4-2, ich will nicht sagen, hat versagt, aber es hat versagt. Und im Ballbesitz, ja, war es dünn.
Ja, also man hat gemerkt irgendwie, dass nicht ohne Grund wir normalerweise mit dem Dreier-Mittelfeld spielen, weil uns hat irgendwie total die Kontrolle gefehlt. Vor allem das, was Julian Weigel allein schon ausstrahlt, wenn der auf dem Platz ist. Aber auch erstmal da richtig dicht zu machen und mit Ball vernünftig nach vorne zu spielen. Also es war wieder nur lange Bälle, schöne Statistik eben, lange Bälle in der ersten Halbzeit, 27-14 zu Hause gegen den FC Augsburg, ist schon ein Brett.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte im Stadion so ein bisschen das Gefühl, als hätten wir ein Auswärtsspiel in Augsburg.
Ja.
So, es war irgendwie so, wir haben
kalt,
so agiert.
Dunkel. Und gegen Augsburg an einem Sonntagabend.
Ja, es war halt wirklich so, weiß nicht, die ersten Minuten, also bis zur Unterbrechung, als die Goldtaler auf den Platz geworfen wurden, irgendwie, also gefühlt, wir waren gar nicht da. Also null Zugriff gehabt. Du hast gemerkt, Augsburg hat richtig Bock aufs Spiel, brennt, und wir waren so, ja, lass mal irgendwie zweiten Heimsieg in Folge machen. Und keine Ahnung, die ersten Minuten waren, also ich hatte wirklich so das Gefühl, wir kriegen heute 6 Stück von Augsburg. Und ich hätte es vollkommen verstanden nach den ersten 10 Minuten. Also da waren wir gefühlt gar nicht da.
Die Freiheiten, die da vorne Frederik Jensen, aber auch Vargas und Demirovic hatten, es war ja unglaublich, die haben sich ja teilweise echt durch unseren Strafraum rein und wieder raus kombiniert, also kaum zu glauben.
Und ja, was man natürlich dabei sagen muss, also beide Teams haben ja, oder beide Teams hatten ja im Grunde genommen eine ähnliche Idee im Aufbau, also Viererkette erstmal. Und Augsburg hat es aber ja so gelöst, dass die beiden Außenverteidiger waren ja eher Wingbacks, also waren ein Babu und ja, ich habe den Namen extra
Iago.
Genau, ich habe ihn extra eben vorher noch nachgeschaut, damit ich ihn nicht vergesse. Natürlich passiert das jetzt. Die waren ja beide sehr, sehr hoch und auch sehr mutig dann im Ballbesitz. Also ich weiß nicht, ich habe so noch spaßhaft zu einem Kollegen gesagt, guck mal, was aus Mbabu geworden ist. War damals bei Wolfsburg in meinem Empfinden richtig gut und spielt jetzt nur noch bei Augsburg. Und ich habe es wirklich so gesagt und im Nachgang, ich muss sagen, ich entschuldige mich hiermit offiziell, auch wenn er es niemals hören wird, bei Kevin Mbabu, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und die haben uns immer wieder wehgetan. Also ich glaube, nach 10 Minuten schon dreimal Mbabu mit einer freien Chance zu flanken an der Grundlinie bei uns. So wie du gerade schon gesagt hast, also sie konnten sich ja gefühlt ohne Gegenwehr teilweise durchkombinieren und hatten permanent ballnahe eine Überzahl. Und das war schon eklatant.
Ja, was du schon sagst, ja, die Außenverteidiger sehr, sehr hoch. Elvis Rexbicay dafür ziemlich in einer tiefen Sechserrolle, sag ich mal. Vielleicht in der zweiten Halbzeit noch ein Stück tiefer als in der ersten. Und ja, den Impact hat man gemerkt. Und weder Luca Netz und Robin Hack im Verbund oder Joe Skelly und ein halber Franc Honorat haben das auf der anderen Seite besonders gut gelöst. Also es war wirklich immer ballnahe Überzahl, wie du sagtest. Und deshalb war es wichtig, dass wir auf dem Weg nach vorne gegen eine Mannschaft mit so einer Raute auch, denke ich mal, das Einzige, was gut funktioniert hat oder relativ gut funktioniert hat, war ja die Verlagerung, die man mit denen man auch mal nach vorne gekommen ist. Weil mit eigenem Ballbesitz war es ja nicht so wirklich der Fall.
Ja, also ich glaube, man muss es ein bisschen trennen. Also gegen den Ball waren Mbabu und auch Iago ja nicht ganz so hoch, weil sie dann immer wieder auch durch Haki und auf der anderen Seite Honorar gebunden wurden. Aber was du natürlich hast, wenn du einen flachen Abschluss hast oder wenn wir Ballbesitz bei Nikolas haben und beide Stürmer laufen unsere Innenverteidiger an, ein Sechser dann in Manndeckung vom gegnerischen Zehner und dann pressen sie dich von der Acht raus auf den Flügel, dann entsteht immer so ein bisschen wie so eine komplette Maschinerie. Also der ballentfernte Achter rückt dann rein, macht das Zentrum zu, Zehner und Achter können rausschieben, Außenverteidiger kann ein bisschen vor, Sechser schiebt ran und schon haben sie ballnah so eine gewaltige Überzahl, dass du da extrem mutig sein musst, halt in diesen Druck zu spielen. Und das, was wir ja sau gerne machen, die sogenannten One-Twos, also mit einem Kontakt steil Klatsch zu spielen, das auch immer wieder am Flügel zu tun, ist halt dann extrem gefährlich, weil wenn du da den Ball verlierst in dieser Zone, dann stehen sie teilweise 6-2, 6-3 und dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass der Ball nachher bei Augsburg landet. Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen die Frage Risikoaffinität. Also ne, wie sehr riskiere ich es auch, da in den Druck zu spielen? Auf der anderen Seite musst du das aber tun, um wirklich auch erfolgreich im Ballbesitz zu sein. Und dann greift halt genau das, was du gerade schon angesprochen hast. Wenn du das schaffst, dann kannst du halt verlagern. Weil dadurch, dass bei Augsburg ja die klassischen Flügelspieler fehlen, natürlich haben sie eine Überzahl im Zentrum, aber wenn sie dann an einem Flügel pressen und die ballentfernte Seite schiebt ins Zentrum, dann haben sie natürlich eine Kompaktheit auf einer Spielfeldseite. Das bedeutet aber auch, dass sie auf der anderen Spielfeldseite immer in Unterzahl sind. Und das haben wir ein paar Mal richtig gut gelöst. Also da ein, zwei Situationen, Skelly auf Netz, wo man aber dann auch sagen muss, wenn wir die Verlagerung spielen, dann müssen wir sie natürlich auch so spielen, dass wir auf der anderen Seite direkt Tempo spielen, also Tempo ins Spiel bekommen. Da waren zwei, drei Bälle dann auch von Skelly dabei. Geile Idee, aber spielt halt die Verlagerung so, dass der Ball gefühlt 5 Meter im Rücken von Luca Netz ankommt und ehe der dann mal ins Tempo kommt, kann Augsburg halt wieder verschieben. Mhm. Und ja, also da hat einfach so ein bisschen Timing auch, ja nicht Timing, aber Schärfe gefehlt. Weißt du, wenn wir da ein bisschen mehr noch in Spielrichtung spielen, hätten wir halt noch viel mehr Gefahr dadurch erzeugen können, weil der Ansatz teilweise war gut.
Ja, Sollen wir dann direkt bei Skelly anfangen oder warten wir damit noch?
Ich fürchte, wir kommen nicht drum rum, ne? Also, ich weiß nicht, aber wir haben, komischerweise habe ich gestern noch zum Kollegen gesagt, ich habe das Gefühl, wann immer so ein Gerücht aufkommt, dass Skelly für Summe X nach England geht, spielt der am Wochenende, als hätte er noch nie Fußball gespielt.
Ja, der will nicht weg.
Ja, das, oder der will seinen, der will seinen Marktwert noch ein bisschen drücken. Ne? Also,
ja.
Wow. Das, also, hat sich dieses Jahr echt stabilisiert, aber das war ein Tag, der ähnlich meiner Laune vom Spiel war.
Also wieder Pressing-Opfer par excellence. Joe Skelly hat sich, also, wenn man von einem Spieler sagen kann, dass er sich wirklich pressen lässt, dann war das Joe Skelly. Also es war wirklich nicht mehr feierlich und so ungenau dabei und Dribblings ins Nichts und oh, Marc.
Ja, ich will jetzt nicht zu sehr.
Nein, also es war ja, generell nicht berühmt. Es war generell nicht berühmt von von kaum einem Spieler. So, aber ich fand, Skelly hat in meinen Augen schon etwas rausgestochen.
Ja, und wenn du halt bei einer Mannschaft, die echt einen scheiß Tag hast, dann noch raussticht, dann ja, bist du halt schnell bei sehr scheiße statt nur scheiße. Ne? Das ist, ja, ich fühle das schon. Also auch, ich weiß gar nicht, irgendwer hinter mir, so von der Stimme her würde ich sagen, 50 plus, rief irgendwann, das könnte er noch in seinem Alter noch besser. Ist eine steile These, aber an dem Tag muss ich sagen, also Skelly, das, wie du sagst, es ist auch so, es wirkte so unkonzentriert teilweise. Also, wenn du doch weißt, du hast einen Gegner, der dich hoch anläuft, wenn du weißt, du wirst immer wieder in die Pressing-Situation kommen und die Muster sind ja klar. Also, Gladbach spielt ja nicht erst seit gestern One-Twos am Flügel. So, das ist jedem bewusst, wenn man sieht, wie es Luca Netz teilweise auf der anderen Seite löst, auch kein sehr gutes Spiel von ihm, aber er hatte wenigstens 2-3 richtig gute Aktionen in diesem Muster. Dann frage ich mich, wenn das trainiert wird, wo ist Joe Skelly? Macht er jedes Mal den Schwanzscharer oder also
Stream Fortnite vielleicht?
Ja, das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber also Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es ist wirklich erschreckend. Auch, dass wir trotzdem dann so häufig versuchen, über ihn aufzubauen, das wundert mich halt. Also, klar, auf der anderen Seite hast du mit Nico Elvedi einen Innenverteidiger, der keinen linken Fuß hat an dem Tag.
Ja.
Oder generell keinen linken Fuß hat, aber an dem Tag ist es halt Nico Elvedi. So, und dann selbes Thema wie gegen Stuttgart. Sie werden dich dann irgendwann auch auf den Innenverteidiger pressen. Deswegen haben wir es wahrscheinlich versucht zu variieren. Und dann entsteht halt auch sehr, sehr häufig dieser lange Ball. Und ich weiß gar nicht, ich habe jetzt leider keine Statistik parat, aber gefühlt haben wir kaum Luftzweikämpfe gewonnen.
Luftzweikämpfe? Ich kann dir sagen, wie viele Longballs angekommen sind. 64%.
Ja, gut.
Schon nicht so geil.
Ja, ja. Es,
ach, Ariels won. 19.
Ja.
Und, von 32.
Ja, dann täuscht der Eindruck tatsächlich. Also, gefühlt, natürlich, du hast einen Jordan vorne, mit dem kannst du auch als Wandspieler agieren, das hat auch 2-3 Mal richtig gut funktioniert, ging aber dann meistens gefühlt eher von der anderen Seite aus. Also, wenn eben Netz im Anschluss am Flügel kommt, ich erinnere mich an eine Szene, da haben wir es perfekt gelöst und kriegen dann auf der anderen Seite Skelly freigespielt. Da war auch die nötige Schärfe drin. Und Skelly will den Ball raus auf Honorar spielen und spielt den Ball so, dass Jagut einfach dazwischen kommt, weil dieser Pass, der hatte weder Schärfe noch Genauigkeit. Und ich meine, also dir kann eins von beidem passieren. Also du kannst einen Pass zu scharf spielen. Du kannst einen Pass wohltemperiert, aber ungenau spielen. Aber wenn du beides verkackst, ja, also noch weniger Wahrscheinlichkeit auf eine gefährliche Situation kannst du dann ja nicht haben. Und da muss man ihn, also da muss man Skelly mit reinnehmen, da muss man aber an dem Tag leider auch Kone mit reinnehmen, der auch 2-3 echt unsaubere Momente hatte. dann fängt Marvin Friedrich irgendwann plötzlich an, am eigenen 16er seinen inneren Messi zu entdecken und zwei Leute austribbeln. Also es passte alles so ein bisschen in den Tag, weißt du, so viele individuelle Dinge, wo du dir einfach denkst, wenn das nicht passt, wenn diese Basis nicht passt, wenn du so schon gar nicht in deine Situation kommst, wie willst du denn dann überhaupt Gefahr entwickeln?
Weil man hat ja auch jetzt inzwischen wirklich das Gefühl, also nicht nur das Gefühl, man weiß ja, dass die ganzen Spieler alle für einen verschiedenen Fußball geholt wurden und es irgendwie gerade selten so den kleinsten gemeinsamen Nenner gibt. Und der hat gegen Augsburg wieder total gefehlt. Also es wird nicht stringent verteidigt, es wird nicht gepresst, es wird aber auch nicht vernünftiger Ballbesitzfußball gespielt. Es werden lange Bälle geschlagen, die aber auch nicht so besonders gut sind. Ja. Und dann One-Twos am Außen. Das funktioniert noch ganz gut. Das funktioniert noch ganz gut.
Wo wir sie halt bekommen haben, also wo es gefährlich wurde, war ja, wenn wir eine Umschaltsituation hatten. Also wenn wir wirklich mal aus einem Zweikampf heraus einen Ballgewinn hatten und dann halt mit Haki oder auch mit Honorar eben genau das nutzen konnten, dass die Außenverteidiger von ihnen relativ hoch waren. Dann hatten wir mal die Chance, genau da in den Rücken ihnen eben auch weh zu tun. Aber wenn du das nicht kontinuierlich schaffst, dann wirst du auch nicht erreichen, dass sie was an ihrer Spielweise ändern und dann wirst du es nicht erreichen, dass sie dir auch nicht mehr wehtun. So. Und Augsburg ist halt, also wir wollen ja nicht drüber reden, Augsburg ist nicht die technisch versierte Mannschaft. Augsburg steht für mich jetzt auch nicht für, weiß ich nicht, unglaublich geilen Fußball oder unglaublich gute Systematik. Aber Augsburg steht halt dafür, die reißen sich komplett den Arsch auf in jedem verkackten Zweikampf.
Ja.
Und dann verlierst du halt so entscheidende Zweikämpfe, dann triffst du in entscheidenden Momenten die falsche Entscheidung. Und wenn sie natürlich in der Raute spielen, sprich beide Achter, ein Zehner, beide Stürmer, wenn alle von diesen fünf dich anlaufen, und du da einmal die falsche Entscheidung triffst, hast du auch direkt fünf Leute, die in voller Bewegung Richtung deines Tores sind. Und das kann dir halt natürlich super wehtun. Und dann, ja, es ist hart. Also
ja, es ist hart, aber es war ja auch irgendwie vorhersehbar. Ne? Das ist das, was mich so stört. Das ist ja nicht, dass es aus dem Nichts kommt, dass die auf einmal groß aufgespielt hätten, so wie sie es noch nie getan haben. Also die spielen ja schon ziemlich seit der neue Trainer da ist, Jastorup, spielen ja ähnlich.
Ja, ich glaube schon, dass das bekannt war intern natürlich, aber ich glaube, dass Gladbach wahrscheinlich einfach irgendwie so den Ansatz gesucht hat, okay, wir wollen bei uns bleiben und so bestmöglich quasi unseren Fußball spielen und wie man dann immer so schön sagt, dem Gegner unser Spiel aufzwängen. So, und dann versuchst du plötzlich im 4-4-2 hoch anzulaufen. Und da war für mich vorbei. Also, ich habe es mir jetzt heute nochmal im Real Life angeschaut, als ich die Analyse angefangen habe. Also, wir haben es ja letztes Jahr unter Farke schon gesehen. Aus einem 4-4-2 kannst du nur sehr schwer pressen. Weil du halt, im Grunde genommen hast du drei Linien. Und wann immer eine Linie überspielt wird, tut es dir weh. Und Augsburg hat durch die Raute so viele verschiedene Linien, dass sie immer wieder dich dazu zwingen können, dass du entweder komplett verschiebst oder komplett durchsicherst. Und wenn man sich das nur mal so vorstellt, also malt es euch mal auf ein Blatt Papier. Wir laufen 4-4-2 an, das heißt, wir haben einen rechten, linken Mittelfeldspieler, die dann irgendwann gegen die Außenverteidiger agieren. So, und dann haben wir einen Sechser, zwei Achter und ein Zehner gegen Rocco Reitz und Manu Kone. Wie soll das funktionieren? Das ist extrem schwierig und nahezu unmöglich. Und dann fangen wir plötzlich an, ja, dann lass uns die mal hoch anlaufen. Und das ist dann, also das werdet ihr in der Analyse auch sehen, da hat dann relativ wenig gepasst. Das, wo wir gegen Stuttgart wirklich geil eingestellt waren und in der ersten Hälfte Dinge richtig gut gemacht haben, habe ich mich gegen Augsburg gefragt, was war der Plan? So, warum willst du sie teilweise Player und Jordan 1-1 auf die Innenverteidiger angelaufen und dann kam Rocco oder Kone und wollten den Sechser anlaufen. Das heißt, dahinter zwei Achter, ein Zehner gegen den verbleibenden Sechser von uns. Wie, also, da kannst du dir ja die Passoptionen frei aussuchen. Da kannst du ja zwischendurch noch würfeln, wen du am liebsten anspielst. Und also auch da gibt es genügend Szenen in diesem Spiel, wo Augsburg uns dann eben mal mit einem Ball ganz schnell überspielt. Ne, und ja, ist also ouch. Ich meine, ich will da jetzt gar nicht irgendwie eine Verantwortung bei irgendwem festmachen, ob das, ne, also ich glaube, wenn man dieses Spiel jetzt mit der Erfahrung nochmal spielen würde, bin ich mir sehr sicher, dass das Trainerteam nicht nochmal ein 4-4-2 wählen würde. Um es mal so deutlich auf den Punkt zu bringen. Ne, also.
Eindeutig. Ja, es hat alles nicht ineinander gegriffen und dass dann zur Halbzeit ein Christoph Kramer kam. Rocco hat auch nicht so besonders gut gespielt in der ersten Halbzeit. Christoph Kramer kam und man hatte auch nicht wirklich das Gefühl, dass es verbessert wird. Man hat gesehen, dass er zum Beispiel beim Abstoß von Finn Dahmen, dass er viel höher stand, als Rocco das getan hat. Was dann auch eine Trainervorgabe war. Ich denke mal nicht, dass er das von sich aus gemacht hat.
Aber was findest du denn, also um mal ganz konkret zu fragen, was findest du, bringt Rocco in unser Spiel? Und was hat uns dann auch gefehlt, als er rausgegangen ist?
Erstmal die Griffigkeit im Zweikampf auf jeden Fall. Griffigkeit im Zweikampf, die hat uns gefehlt. Dann habe ich das Gefühl, er spielt auf jeden Fall vertikaler als Christoph Kramer. Ich glaube, das sollte auch jedem klar sein.
Ich weiß gar nicht, ob Christoph Kramer vertikal spielen kann.
Und ja, dafür muss er sich seitwärts stellen.
Es ist halt wirklich krass, ne? Also, ich bin voll bei dir. Das, was Rocco halt mitbringt, ist einfach dieses, egal was für eine Ausgangssituation ich in einem Zweikampf habe, ich lasse alles, was ich gerade noch in meinen Kräften habe, in diesem Zweikampf drin. Und das ist halt so geil, weil es dir auch einfach mal einen Ballgewinn bringt, der unerwartet ist.
Und er ist halt auch mit Ball sehr viel schneller als Christoph Kramer. Er kann ja auch mal an ein, zwei Spielern vorbeigehen. So. Oder mal, wenn er mit einem der Außenspieler einen Doppelpass spielt, also Christoph Kramer bleibt dann stehen und wartet, dass er den Ball kriegt. Rocco geht in den Raum hinter dem Gegenspieler.
Ja, das stimmt. Also Rocco hat viel mehr Bock auf Vertikalität als Christoph Kramer, das ist so, definitiv. Aber
ja, aber weißt du, dann hätte ich lieber, ehrlich gesagt, lieber gesehen, dass man ein 4-3-3 spielt mit einem Kramer hinter den beiden. Oder so nur auch ein Florian Neuhaus, den ich ja tief sowieso sehr viel lieber sehe. Ne? Aber dann weiterhin auf ein 4-4-2, dann kommen noch Neuhaus und Gumu rein für Hack und Kone. Und da war es dann irgendwie. Klar, also Augsburg musste dann nichts mehr machen, deshalb haben die sich auch ein bisschen hinten reingestellt. So, die haben die zwei Tore, ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht großartig abhandeln, da haben wir zweimal richtig gepennt. Oder Marc, erzähl nochmal, wie war's?
Ja, also jeder im Stadion sagt doch, oder zumindest so mein Eindruck, wenn du so 1-0 in die Halbzeit gehst und keiner weiß wie, unser 1-0 fällt ja schon also ganz krass aus dem Nichts, nach einer Ecke von uns, Fehler von Damen und dann bringt Player den Ball in Fünfer und du hättest jetzt gesagt, das werde ich nie mehr vergessen, das ist für mich ein Möppi-Wording, den hat der geil reingemurmelt. Ja, und genauso fällt ja das 1-0 für uns, so keiner im Stadion weiß wie, bis dahin Augsburg 4-5 gute Gelegenheiten gehabt und dann kommen die aus der Pause. Und du weißt eigentlich so genau, okay, Gladbach, Führung, die werden wir wahrscheinlich noch abgeben.
Ja.
Weil ich glaube, inzwischen sind es wie viele Punkte nach Führung?
20. Wir haben genauso viele Punkte geholt, wie wir verschossen haben nach Führung.
Ja, das ist doch schon mal schön. Das ist doch was, womit wir arbeiten können. So, jetzt weißt du genau nach der Pause, okay, Augsburg wird direkt Druck machen wollen, weil auch Augsburg ist ja nicht blöd, die wissen das ja auch. Und wenn ich jetzt Trainer bei Augsburg wäre, was ich natürlich nicht bin, aber wenn ich es wäre, würde ich meiner Mannschaft in der Halbzeit erzählen, ey, Männer, die haben schon 17 Punkte nach Führung verspielt. Wir müssen denen nur Druck machen, dann fangen die an nachzudenken. Und daraufhin hat sich Gladbach gedacht, ach, wisst ihr was, ihr braucht gar keinen Druck machen. Ihr kriegt die beiden Tore so. Komm, es fährt drauf. Also, so, ich kann es wirklich nicht verstehen. Beim 1-1, Manu Koné denkt sich, jo, ich schieße jetzt mal raus. Was entsteht dadurch? 3-2 Unterzahl am Flügel. Haki und Netz gegen Mbabu. Ich weiß gar nicht, wer da noch beteiligt war in der Szene. Auf jeden Fall Mbabu, der am Ende komplett freigespielt wird und den Ball unbedrängt reinbringen darf. Und ihr müsst euch das mal in der Wiederholung angucken, wie die Boxbesetzung von uns ist. Ich glaube, das sind 5 oder 6 Augsburger gegen 3 Gladbacher. Und ja, der Ball ist dann auch irgendwie geil reingemurmelt. So, und dann steht es schon 1-1 und genau in dem Moment geht ja wahrscheinlich auch als Spieler schon so los, oh fuck, nicht schon wieder. Tobi hat letzte Woche beim Stuttgart-Spiel was ganz Entscheidendes gesagt, als Stuttgart das 2-1 gemacht hat, die haben sich gar nicht gefreut, sondern direkt so, ja, weiter, 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 wir freuen uns nachher. Augsburg macht das 1-1 in Gladbach, was ja für Augsburg eigentlich ein echter Erfolg sein sollte, wo man jetzt normalerweise nicht sagen würde, so, ey, Augsburg ist sich sicher, die machen sowieso noch 2-1. Mhm. Die haben sich kaum gefreut nach dem 1-1, weil die genau wussten, und das wird der Trainer den 100% in der Halbzeit gesagt haben,
ja, Fokus.
Ey, jetzt haben wir sie.
Ja.
Schnelles Tor, dann haben wir sie. Und was passiert? Du hältst keine 2,5, 3 Minuten durch und fängst dir das nächste Ding, wo du in der Box schon wieder in Unterzahl stehst, weil Franck Honorat 3 Meter daneben steht und sich denkt, boah, ne, none of my business, also wirklich. Ey, wie? Wirklich?
Ich verstehe es auch nicht.
Wie kann ich, es ist ein Einwurf von Mbabu, Einwurf sowieso absolut unterschätzte Standardsituation. Nicht umsonst haben inzwischen viele internationale Teams dafür extra einen Coach. Und bei dem Ding, Mbabu entscheidet sich, okay, er sieht ausgeglichene Situation, also Gleichzahl in der Box. Ich werfe den direkt rein. Ich glaube, Tietz ist es, der den Ball festmacht, clever dann ablegt an die 16er-Kante. Und Honorat steht ja sogar vorher 1-1 am Mann. Der bewegt sich dann langsam in den Rückraum, ganz entspannt. Und Honorat denkt sich, nö, ich bleib hier stehen, weil Boxverteidigung ist nicht meine Aufgabe. Also, ich kann mir das nicht erklären.
Ja, das hat man dann von uns aus Block 13 hat man es direkt gesehen, wie der schon aus dem Rückraum angelaufen kam, war es Arne Engels, ne? Der schießt ihn jetzt rein. Wenn er den Ball kriegt, dann schießt er ihn jetzt rein. Und dann hat er reingeschossen. Also es war vorhersehbar hoch 10.
Ja, also normalerweise würde man sagen, ja, ne, wir haben uns Popcorn und Cola die besten Plätze gesichert und uns das Tor angeschaut, aber also ganz ehrlich, den macht ja jeder Bundesliga-Profi rein.
Ja.
Da hätte wahrscheinlich selbst Chris Kramer mal geschossen. Das ist, also, du kannst ja einen Gegner nicht mehr einladen, dir die Führung abzunehmen, als wir es in diesen 4 Minuten getan haben. Oder 3,5 oder was auch immer. Das ist ja, das schreit mit jeder Faser dieses Verteidigens, schreit es, bitte, bitte macht uns das Tor rein und erlöst uns von der Führung.
Ja, und dann so ziemlich 10 Minuten später kommt dann Christian Jakic für Jensen und dann war es bei Augsburg so, ja, macht mal. macht ihr mal, wir haben jetzt unser Ding gemacht und jetzt könnt ihr jetzt mal gucken, was ob und wie ihr das wuppen wollt.
Ja, was war denn für dich die gefährlichste Szene von Gladbach in der zweiten Hälfte?
Boah.
Ja, genau so geht's mir nämlich auch.
Ich glaube, diese komische Flanke von Neuhaus.
Ja.
Nee, der Kopfball von Hack.
Oh ja.
Der Kopfball von Hack. Ja. Aber dann haben wir, ein Kumpel und ich, haben uns dann auch schon angeguckt, ja. Hack-Kopfball, wissen wir ja, wie das ausgeht.
Also man muss sagen, Hacki war ja wirklich in der ersten Hälfte einer der auffälligeren mit Ball. Mhm. Auch wenn er gegen den Ball ähnlich schwach war wie manch anderer, aber er ist ja echt auffällig. Also du konntest richtig merken, so die zwei Tore gegen Stuttgart haben dem Jungen richtig gut getan. Und
du weißt halt, was du von einem Robin Hack erwarten kannst. Du kriegst von dem nicht den perfekten Systemspieler wie ein Jonas Hofmann, der dir jeden Raum und jeden Laufweg genau so macht, wie der Trainer das möchte. Aber das ist ein Intuitionsspieler, der, wenn er den Ball kommt, dann geht er aufs Tor. So. Das macht er halt, aber ihn dann rauszunehmen für einen Gumu, der ja wirklich, der ist ein Fremdkörper. Der ist momentan jedes Mal, wenn er reinkommt, ein Fremdkörper.
Also bitte bremst mich, wenn ich zu unfair werde, ne? Aber 9 Millionen. Ja. 9 verkackte Millionen. Für einen Spieler, der gestern, ich glaube, keine erfolgreiche Aktion hatte. Ich habe es gestern noch bei uns in die Gruppe geschickt. Irgendwer hat es auf Twitter gepostet. Das war ja, also, du hast es jetzt Fremdkörper genannt, aber das war ja noch eher, also, es hatte ja sogar noch den Eindruck, als hätte er wirklich so die Intuition, nee, ich habe gar keinen Bock, dass Gladbach hier einen Ausgleich schießt.
Na, also zwei Dribbling-Attempts, keins gewonnen, 3 Ground-Duels, also 3 Zweikämpfe am Boden geführt und keinen gewonnen, 11 Ballverluste, das muss man erstmal hinkriegen in 23 Minuten. Ich glaube, das hat Jule Weigel in 3 Spielen nicht, so viele.
Das hat er in 3 Saisons nicht, wahrscheinlich.
Also es war schon echt, dafür 0,02 Expected Goals kreiert.
Ich habe wirklich, also ich habe noch so drüber nachgedacht, während des Spiels, ja gut, einen Gumu kannst du bringen. Dann nimmst du Hacki raus, ist okay, ist viel gelaufen und dann gucken wir nochmal, dass wir irgendwie ein 1-1-Duell durch ein Gumus Tempo gewinnen, was ja immer mal drin sein kann, und dann bringt der halt irgendwie eine Flanke und dann murmelt den da einer geil rein. Alles cool. Aber also das, wie kannst du denn als Offensivspieler in jedem Dribbling den Ball verstolpern? In jedem.
Ich verstehe es auch nicht.
Und man muss ja, du hast es ja eben schon gesagt, das ist ja nicht so, dass das jetzt einmalig, also gestern lief einfach, ne, so als wäre es ein schlechter Tag von ihm, sondern der ist ja leider seit Wochen, wann immer er reinkommt, hast du das Gefühl, der hat gar keinen Impact aufs Spiel und der wirkt so total, also eigentlich kann er einem ja nur leid tun, weil wenn du siehst, wie der in der Vorbereitung, ne, wie der gefühlt alles zerschossen hat im Sommer, was der für eine gute Laune hatte, wie gut er drauf war, das Selbstvertrauen war da, was der sich zugetraut hat. Und dann nimmt er gestern in der Situation, wo wir wirklich mal die Gelegenheit hätten, als er von Neuhaus hinterlaufen wurde, das vielleicht mal in die Box auszuspielen, nimmt er dann einen Abschluss, den er nicht richtig trifft. Und da hat auch Florian Neuhaus sich extrem drüber aufgeregt. Also er ist so Richtung Block 17 gerannt und hat sehr, sehr laut geschrien und sich darüber aufgeregt. Ich weiß nicht, wohin mit dem Gumu.
Nee, ich weiß auch nicht. Also ich weiß ja nicht, ob das hier pro Spiel ist. Ich glaube aber nicht. 0,6 Successful Dribblings. Das ist dann pro Spiel, ne? Ja. Der gewinnt pro Spiel nicht mal ein Dribbling.
Ja, das Ding ist halt, also, er ist schnell. Gar keine Frage. Der ist wahnsinnig schnell. Aber, also, was hatten wir zweite Hälfte? Augsburg stand dann irgendwann ein bisschen tiefer. Was bedeutet das? Du brauchst Spieler, die im 1 gegen 1 dann auch mal was auflösen können. Vielleicht auch mal ein 1 gegen 2. Nee. Also aktuell ist Ngumu, ich meine, das ist natürlich dann auch schwierig, wie kriegst du ihn da jetzt raus? Also aus ja. diesem aus diesem
Und vor allem, wen hättest du sonst bringen sollen, ne?
Ja, ich meine, Grant Leon Ranos nach seiner Einwechslung dann auf dem linken Flügel, als Ngumu auf rechts gegangen ist, war ja jetzt auch nicht vielversprechend dann, ne?
Ja gut, ja, also zur Verteidigung von Grant Leon Ranos, er hat ja auch kaum Ballbesitz gehabt. Er hatte eine Aktion, wo er schön spekuliert hat, wo er auf den quasi auf den Rückpass vom von Udukai war es, glaube ich, spekuliert hat und so sich hinter ihn geschlichen hat und dadurch gab es einen Einwurf für Borussia. Das war echt gut, also kann man so sagen. Er war halt auch nur 3 Minuten am Platz, beziehungsweise plus Nachspielzeit sind es 8. Da kann man jetzt nicht unbedingt was drüber sagen. Da möchte ich dem jetzt auch nichts ankreiden. Aber
das war auch gar nicht meine Intention, aber es ist halt so, man hat von der Bank wenig Impact. Das ist ja definitiv so. Ne, Florian Neuhaus ist ja jetzt in den letzten Tagen genug Thema gewesen. Bleibt er, geht er? Ich habe die wildesten Sachen gelesen. Also wenn der Sonntag nicht, also wenn der gegen Augsburg nicht in der Startelf steht, dann ist er weg.
Mhm.
Ja, offensichtlich ist er aktuell Spieler bei uns.
Ja. So,
von daher, ne, schauen wir mal, was jetzt passiert. Aber das ist natürlich auch für ihn eine schwierige Situation, weil wir haben aktuell so einen Fußball, wo ein Florian Neuhaus halt ganz schwer reinpasst. Also ihn mit seinen Skills zu integrieren, ist in diesem System nahezu unmöglich. Weil, ja, ne, natürlich, wenn es viel um Intensität geht, wenn es viel um schnelles Umschalten, viel um kurze Bewegungen im Anschluss auch geht, das ist nicht unbedingt Flo Neuhaus Ding. Und er ist recht nicht im Anlaufen. Also auch das war noch nie sein Thema. Aber was du halt von ihm kriegst, wenn du ihm einen Ball an Fuß gibst, der kann wahnsinnig, also hat er ein wahnsinnig feines Gefühl für Räume, für Situationen und. Nur in diese Situation musst du ihn halt auch erstmal kriegen. Und wir haben aktuell, ich kann mich nicht an ein Spiel erinnern, in den letzten 4, 5, 6, 7 Wochen, also Spieltagen, wo wir mal genau diese Situation gehabt hätten. Wir hatten es genau einmal diese Saison, finde ich, in Bochum. Und da hat er ein überragendes Spiel gemacht.
Ja, ich finde ja eigentlich auch, also jetzt hier, Florian Neuhaus hat in den 19 Minuten, die er gespielt hat, 4 von seinen 5 Zweikämpfen gewonnen, was ja nicht unbedingt ein Neuhaus-Stat ist, muss ich sagen. Ich hätte ihn wirklich gerne auf der Weigel-Position gesehen. Als so eine Art Quarterback, wenn es ums schnelle Verlagern geht, dass er dann da die Zügel in die Hand kriegt.
Ja, ist aber das Problem, wenn du dann siehst, wie Weigel auch gegen Stuttgart ja eigentlich viel mehr gegen den Ball gearbeitet hat, als wirklich Ballbesitz am Fuß gehabt hat. Ne? Und wenn du da dann Neuhaus in die Situation bringst, tust du ihm ja auch keinen Gefallen damit. Also da hätte er in jedem Fall schlecht ausgesehen. Und es liegt gar nicht daran, dass er das nicht gewollt hätte oder sonst was, sondern einfach, dass es nicht sein Spiel ist. Es ist nicht sein Naturell, dass er viele Räume zuläuft und dann immer wieder auch am Boden ist in Zweikämpfen und das ist er einfach nicht. Und ja, ist schwierig. Also du kannst einen Ngumu nicht wirklich einbauen mit seinen Stärken oder wenn er kommt, dann gibt er dir nicht unbedingt das Argument, ihn einzubauen. Ich weiß nicht, Florian Neuhaus Namen lese ich jetzt aktuell mehr dadurch, dass er in Transfers involviert sein soll, als dass er eben auf dem Platz glänzen kann. Weil wir ihn eben nicht so integriert haben. Christoph Kramer ist ja, glaube ich, nochmal ein Thema für sich. Ja, ich habe irgendwie nach dem Stuttgart-Spiel war schon so, ja, cool gewonnen, aber zweite Hälfte war dann doch uncool. Und jetzt ist halt so, ja, ganzes Spiel uncool und irgendwie alles scheiße gerade. Und dann schaust du halt auf die nächsten beiden Wochen und hast jetzt Leverkusen auswärts und danach Bayern auswärts. Und da müssen wir ja auch nicht drüber sprechen. Das sind natürlich 6 Punkte, die wir im Normalfall nicht einsammeln werden. Im Normalfall gehen wir aus beiden Spielen deutlich gegen uns raus.
So. Ja, eindeutig. Und ja, ich weiß auch nicht, was da jetzt genau. Also klar, Weigel kommt wieder. Vielleicht haben wir einen Wöber wieder zur Verfügung. Aber das ist ja nicht das, was ausschlaggebend ist. Ausschlaggebend ist, dass das Ganze irgendwie nicht so richtig zusammenspielt, dass da was Konstruktives bei rumkommt.
Ja, die Frage, die ich mir halt zunehmend stelle, ist, was genau wollen wir? Was soll unser Kader können und wohin wollen wir? Und aktuell wächst ja so von Woche zu Woche auch mehr bei allen Gladbach-Fans so diese Frage, dass man einfach sagt, okay, wir haben auf der einen Seite Spieler, die ihre Qualitäten absolut im Ballbesitz haben. Julian Weigel, perfektes Beispiel. Genau dieses Thema, gibt dir im Ballbesitz super viel, kann dir auch mal situativ gegen den Ball viel geben, wie gegen Stuttgart, ist natürlich eher für den Ballbesitz. Dann hast du einen Franck Honorat, der einfach nur Flanken reinschlägt. Das hat bis jetzt super geklappt. Gegen Augsburg weiß ich gar nicht, ob da eine gefährliche Situation bei war. Gefühlt nicht. So, dann hast du Ngumu, haben wir eben schon drüber gesprochen, passt momentan gar nicht rein. Ist aber ja auch vom Spielertyp her irgendwie gefühlt Honorar, ohne halt die Flanken zu spielen, sondern dann noch mehr Grundlinien-Durchbruch zu suchen. So, und dann kommt halt das nächste Thema. Was machst du denn, wenn mal ein Player ausfällt? Was machst du denn, wenn mal ein Jordan ausfällt, der fürs Ballbesitzspiel super wichtig ist, dir aber gegen den Ball gar nichts gibt? Was machst du denn, wenn du einen Schwanne hast, der gegen den Ball wie ein Bekloppter rennen kann, aber dir im Ballbesitz dafür relativ wenig gibt? Und das sind dann immer so diese Gegensätze. Auf der einen Seite haben wir Spieler, die sau viel für die Arbeit gegen den Ball, also für Intensität, für hohes Anlaufen, für schnelles Umschalten, für auch teilweise dieses Hin und Her dir geben können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Spieler, die da eigentlich gar keinen Bock drauf haben und was überhaupt nicht in ihr Naturell passt, wo du halt ganz klar sagst, okay, die fühlen sich super wohl, wenn sie mehr Ballbesitz im Spiel haben, wenn sie geduldiger ein Spiel aufbauen können, wenn sie darüber aus dem Positionsspiel Gefahr entwickeln können. Und dann haben wir, ich glaube, du hast es eben schon gesagt, jetzt wieder 44% Ballbesitz. Und du weißt schon wieder, also in einem Heimspiel 44% Ballbesitz gegen Augsburg. Es tut mir leid, also nicht despektierlich gemeint, aber Augsburg. Wo wollen wir denn hin? Was wollen wir denn tun? Wollen wir wirklich sagen, nee, mit Ball brauchen wir gar nicht? Dann lass uns aber auch klar, dann von mir aus ist es das. Also ist jetzt nicht der Fußball, den ich präferiere, aber wenn wir sagen, okay, wir wollen wirklich über Arbeit gegen den Ball und dann lass uns scheiß Union-Fußball spielen. Okay, machen wir. Aber dann stehen wir wenigstens für was, dann ist das unser Plan und dann kaufst du auch darauf einen Kader. Wir haben zwischen gegen den Ball, mit, also dann letztes Jahr absoluter Ballbesitztrainer, jetzt wieder so ein bisschen die Mischung, aber doch eher gegen den Ball und schnelles Umschalten. Wo wollen wir denn hin? Unser Kader passt gefühlt. Kannst du aus unserem Kader so jeden Spieler irgendwo in eine der letzten Jahre in eine Schublade packen und da passt er dann auch rein? Aber so alle zusammen, wenn du alle Schubladen aufmachst, dann haben wir einfach so ein riesen Durcheinander.
Man hat das Gefühl, das sind die übrig gebliebenen, ne? Das sind die übrig gebliebenen.
Das ist geil. Borussia Mönchengladbach 2023, 2024, die übergebliebenen. Ja, ja. Das ist geil.
So fühlt es sich an.
Ja,
so fühlt
es sich an. Ich fühle das, absolut.
Also, es ist, ja, wir wollen ja auch niemandem was Böses und wir wollen auch alle, dass Borussia Erfolg hat. Aber man hat da Spieler rumlaufen. Du hast Elvedi, Weigel, Neuhaus, Kramer, die alle mehr auf den Ballbesitzfußball gehen. Ja gut, Player würde ich sagen, könnte das auch und eine Hack zur Not auch, weil der macht aus allem irgendwas. Dann hast du Skelly und Skelly, Leiner, Schwanschara, wie du schon gesagt hast, die nur auf Intensität aus sind. Und klar brauchst du eine Mischung von Spielern im Kader, das ist ja, das ist klar. Aber es muss ja auf eine Art Fußball hingehen. So, und da müssen wir auch dann irgendwann über die sportliche Leitung sprechen. So gern wir ein Rollo haben, Es kann nicht sein, dass dann wieder ein Alibi-Transfer getätigt wird und sagen, jetzt ist aber, diesmal ist aber wirklich Umbruch. Ja. Und dann passiert wieder nichts.
Irgendwer hat es gestern reingeschrieben. Was hat Rollo nach dem Derby gesagt?
Mit dem Ballbesitzfußball?
Nee, er hat, glaube ich, nach dem Derby gesagt, dass er den Prozess erkennt und dass heute ein kleiner Rückschritt war oder so. Und dass man das. Irgendwie sowas hat er gesagt.
Mhm.
Ja, was war denn das gestern? Was sind das in den letzten Wochen? Also, klar, du musst dich auch von Woche zu Woche, ne, auf den Gegner einstellen, alles okay. Aber, also, sorry. Selten habe ich so viele Leute gelesen auf Twitter gestern, die zu Recht schreiben, dieser Fußball, den Gladbach spielt, der macht keinen Spaß. Und selbst, also dann, du kannst dann mal situativ damit erfolgreich sein, weil mal einer hinten runterfällt, weil du mal individuelle Qualität hast, die das abfängt. Aber wenn du nicht nachhaltig etwas entwickelst, dann wird es halt sau schwierig.
Mhm.
Und da, also ich weiß nicht, ist für dich der Trainer? Müssen wir über den Trainer sprechen?
Ja, das ist irgendwie eine Kombination aus allem. Das ist eine Kombination aus allem. Das ist die Allgemeinlage, die gerade sehr prekär ist und sehr irgendwie in die falsche Richtung geht.
Ja,
man wollte einen Trainer, der die Jugend fördert, das haben wir jetzt. So, jetzt haben wir einen Rocco im Kader. Netz hat sich sehr viel stabilisiert, den konntest du ja letztes Jahr, also nach der letzten Saison haben wir gesagt, Luca Netz ja, aber nur mit einer Fünferkette, weil für alles andere können wir den nicht gebrauchen. Das hat sich ja um einiges gebessert, um einiges. Das darf man nicht vergessen. So, aber ja, und wir müssen auch nicht so tun, als wäre letzte Saison alle Spiele so unglaublich schön gewesen und wäre immer die große Idee dahinter gewesen, war es auch nicht. So, aber man konnte wenigstens irgendwie eine Richtung erkennen, die darüber hinausging zu, wir kontern den Gegner aus im heimischen Stadion. Also, es ist für mich gerade einfach nicht schön anzusehen, weil es noch nicht mal nur, weil es nur über individuelle Leistungen geht, den Fußball, das gibt's überall. Sondern weil da einfach irgendwie, sobald der Gegner auch nur die leichteste Veränderung tätigt, ist bei uns schon tote Hose. So, dann war es das. Plan A ist meistens ganz okay, ist gut. Und danach, ja. Und man hat ja auch das Gefühl gehabt, man startet jetzt gegen Augsburg, man macht einfach so weiter wie gegen Stuttgart am Ende, die zweite Halbzeit. Es würde nahtlos so weitergehen. Ich hätte, also, um ehrlich zu sein, die Ultras, ne, die haben uns den Arsch gerettet in der ersten Halbzeit. Durch die Pause ist es nochmal ein bisschen, oder durch diese, durch den Münzwurf, sag ich mal, ist ein bisschen Ruhe wieder reingekommen, weil Augsburg ziemlich, wie wir schon am Anfang gesagt haben, rein und rausgegangen sind in unseren 16ern, wie sie es wollten. Aber es ging einfach so scheiße weiter, wie es angefangen hat.
Ja, also was ich Seoane auch definitiv ankreide, ist das Ingame-Coaching. Ne? Also
ja.
Wie man auf Dinge reagiert, die der Gegner tut. Das ist einfach manchmal zu dünn. Aber in dem Fall sprechen wir ja wirklich davon, dass der Plan A nicht mal gut war.
Ja, ne, diesmal war Plan A nicht gut.
Also, und wenn es deine Stärke ist, einen guten Plan A zu haben und du eventuell beim Plan B ein Thema hast, dann hast du häufig genau das, was wir in dieser Saison haben, dass du halt in Führung gehst und danach ein Thema hast. Diesmal bist du glücklich in Führung gegangen und hast trotzdem danach ein Thema. Ich frage mich halt wirklich, warum wir uns jedes Mal noch freuen, wenn wir in Führung gehen. Weil irgendwie weißt du halt trotzdem, ja, also überleg mal, die Punktzahl, die wir gerade haben, die haben wir auch abgegeben noch. Das ist ja, also, das ist eine Statistik. Ich weiß gar nicht, wie, also wo soll das enden?
Ja, wir sind gerade, wir müssen uns nicht selber in die Tasche lügen. Wir sind quasi Platz 14. Wir haben 20 Punkte, genau wie Bochum und wie Bremen, wo wir alle vor der Saison gesagt haben, oh, die werden es aber schwer haben. Die werden es aber richtig schwer haben, die Saison. Ja, und jetzt sind wir da mit dabei. Wir haben nur Glück, dass bei uns wenigstens nach vorne noch gut was geht. Also, dass wir im Gegensatz zu 25 Tore bei Bremen und 20 Tore bei Bochum 35 geschossen haben. Dafür haben wir aber 38 kassiert, mehr als beide. Und Union hat noch zwei Spiele auf der Uhr, die können auch noch nach 18 Spielen 20 Punkte haben. Dann wären wir auf dem gleichen Schnitt wie, also dann haben Platz 12 bis 15 die gleiche Punktzahl.
Ja, das Schlimme, was ich halt dabei sehe, ist, dass wir, lass uns mal die nächsten zwei Wochen keine Punkte holen.
Ja.
Und dann kommt ein Pokalspiel. Und das ist ja jetzt auch so ein Ding, also ich meine, da sehe ich mich ja selber auch in derselben Position wie, glaube ich, alle Gladbach-Fans. Wir wollen nichts mehr als dieses verkackte Pokalspiel gewinnen. Und an dem Tag ist mir Taktik scheißegal, an dem Tag ist mir Spielidee scheißegal, an dem Tag soll den einfach irgendeiner über die Linie drücken und wir gewinnen da dreckig 1-0 in der 93. Minute, ist mir vollkommen egal.
Ja.
Von mir aus entdeckt Ngumu in einer Aktion seinen inneren Messi. Saugeil, würde ich total feiern.
Mhm.
Aber lass uns mal, und ich möchte es nicht beschreien, aber lass uns mal da nicht weiterkommen.
Dann spielen wir gegen Darmstadt, die um die Zeit in der Saison noch komplett um ihr Leben kämpfen, weil da noch nichts verloren ist. Die sind zwar ziemlich weit abgeschlagen, aber da ist noch nichts verloren. Und dann auswärts in Leipzig.
Das sind jetzt Wochen, die können richtig scheiße werden. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch eine kleine Chance, weil man halt auch sieht, okay, du spielst jetzt Leverkusen, die haben sowieso gefühlt, also wenn die dieses Jahr nicht Meister werden, dann habe ich den Glauben in den Fußball verloren, weil irgendein Fußballgott meint es dieses Jahr gut mit der Bundesliga und wird hoffentlich dafür sorgen, dass Leverkusen es holt, weil die haben jetzt auch zwei Wochen in Folge dreckig in der Nachspielzeit gewonnen. Und Bayern hat jetzt gegen Werder noch Punkte liegen lassen, hat natürlich das Nachholspiel noch, aber ist trotzdem deutlich hinten dran. Und jetzt fahren wir nach Leverkusen und ich weiß nicht, also mir fehlt irgendwie der Glaube, dass wir da irgendwas holen, aber am Ende ist es dann vielleicht genau das Spiel, wo du plötzlich irgendwie ein glückliches 1-1 oder so mitnimmst, weil bei dir an dem Tag halt zwei, drei gute Aktionen gelingen und Leverkusen natürlich auch ein bisschen daran zu knabbern hat, dass Kusunu noch beim Afrika-Cup ist und.
Und Tabsoba und wer ist gesperrt? Tah ist gesperrt und ich glaube, wie heißt nochmal der Sechser? Verletzt.
Ich glaube, Hinkapier ist verletzt und Charles Aranguiz fällt auch aus.
Aranguiz, der ist doch schon lange nicht mehr da.
Nee, wie heißt er?
Ja, der neben Xhaka spielt. Leverkusen, die beste Mannschaft der Liga. Wie heißt nochmal der eine Sechser?
Der Argentinier, Palacios.
Ja, genau.
Danke. Wie komme ich denn auf Aranguiz? Ja, neben Aranguiz auch noch Owen Hargreaves dann auf der Platte am Wochenende. Ja, es ist halt wirklich, also
Borussia-Fußball nervt momentan. Er nervt.
Ja, das fühle ich. Es nervt. Es nervt wirklich. Und du weißt, ey, morgen Spieltag und du weißt eigentlich auch, nee, freu dich eigentlich nicht drauf, weil wird sowieso enttäuschend. Und also ich glaube, so geht es ja jedem Fan aktuell. Kann mir ja keiner erzählen, dass er sich jetzt auf ein Auswärtsspiel in Leverkusen freut.
Also ich freue mich, weil ihr mir das zum Geburtstag geschenkt habt.
Ja, aber du freust dich auch nur, weil du dir dann achtarmig einen reinorgelst. Ja, also während du dir die Festplatte abklemmst, wird irgendwo unten, weiß ich nicht, Joe Skelly von Grimaldo vernascht.
Wahrscheinlich ja. Ne? Wahrscheinlich ja.
Und wenn ich nur dran denke, dass ich mir da wieder sechsmal die Torhymne anhören muss und die beim vierten Mal dann plötzlich wieder Düpp-Düpp-Düpp spielen. So wie, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ja, dann, also Halleluja. Das kann eigentlich nur toll werden. Oder es läuft so wie letztes Jahr, wo sie uns ja wirklich zwei Tore geschenkt haben. Oder zumindest ein Tor nachher noch, wo Stinde hinter Radetzky stand und ich weiß gar nicht, wer es war. Radetzky anspielt, Stinde den Ball klaut und das Tor macht. Hinkap hier nachher noch mit Glattrot runterfliegt und so. Das war ja alles noch. Das war ja so ein ähnliches Spiel.
Ein seltsames Spiel.
Du konntest super eigentlich nichts Spiel. Erwarten und plötzlich nimmst du einen Punkt mit.
Ja.
So, vielleicht passiert ja sowas. Und dass Bayern jetzt natürlich auch gegen Bremen verloren hat, stärkt jetzt nicht unbedingt unsere Position. Ich glaube, wir alle wissen, was in München passiert, wenn sie ein Spiel verlieren, dann kommt Wut. Weil da haben wir ja den Vorteil, dass sie jetzt noch gegen Union, glaube ich, spielen am Mittwoch, das Nachholspiel. So, und dann sind es auch wieder zwei Spiele dazwischen, bis sie gegen uns spielen auf der anderen Seite. Die brauchen Punkte. Und
die werden gnadenlos sein. Oh. Ja, ne? Marc, weißt du, was schön ist?
Das wirst du mir jetzt bestimmt sagen, Möki.
Stevie Liner ist wieder da.
Ja.
Stevie Liner ist wieder da. Wir beenden jetzt den Podcast mit der schönen Nachricht. Stevie Liner ist wieder da. Was das für ein Schrei war, als er auf den Platz kam. Es war unglaublich, super emotional.
Hattest du auch so Gänsehaut?
Ja, mega.
Ich fand's auch echt krass. Also
absolut geil. Danach hat die Kurve noch Stevie Liner skandiert. Da war alles auch egal dann in dem Moment.
Ja, das sind dann so Momente, wo man auch, glaube ich, einfach mal merkt, dass der Fußball halt die schönste Nebensache der Welt ist. Aber es gerade im Thema Gesundheit deutlich wichtigere Themen gibt. Ne? Das mussten wir ja leider auch in der letzten Woche im deutschen Fußball erleben. Ja. Ist schon krass, wie manchmal dann so Enttäuschung über so ein echt beschissenes Spiel auch einfach mal in den Hintergrund drückt und es einfach nur darum geht, dass ein sehr kranker Spieler von uns zum Glück wieder gesund ist und fit ist und auf dem Platz steht. Und ich glaube, er hat ja sogar selber nachher im Interview gesagt, dass das für ihn das schönste Spiel seiner Karriere war. Und da habe ich dann auch nur so gedacht, ey, also habe ich Stevie Liner gefühlt noch nie in einem Interview gehört, weil er hat sich gefühlt noch nie zu irgendwas großartig geäußert. Ist immer eher so der ruhigere Typ gewesen und hat versucht, mit Leistung zu überzeugen. Und wenn der dann sowas sagt, das bedeutet auch krass viel, ne? Also das geht schon unter die Haut.
Ja, und damit geht zur Vorsorge, gebt der Borussia Explained Casaglas 5 Sterne auf Spotify. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war super. Hab ich auch mitgemacht.